Ja, in dieser Zeit, in dieser Adventszeit ist ja manches ziemlich stressig und man ist förmlich getrieben. In der letzten Woche hatten wir Adventsfeier bei uns in Frauenhain und da habe ich gefragt, wem ist denn schon so wirklich richtig adventlich und wer ist denn auch schon so zur Ruhe gekommen, aber da haben sich so gut wie niemand gemeldet. Und ich denke, dass es schon auch etwas schwierig ist, in dieser Zeit auch ein Stück Ruhe zu finden. Aber wir wollen jetzt noch einmal ruhig werden und ich möchte mit uns noch einmal gemeinsam beten. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst, Getriebensein und Zweifel ganz zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und red alleine du. Amen. Bevor wir mit unserer Geschichte einsteigen, unserer biblischen Geschichte, fragen sich manche natürlich, was das hier vorne zu bedeuten hat. Was diese Kiste zu bedeuten hat. Und weil viele von Geschenken reden, habe ich da einfach mal um diese Kiste eine Schleife drum gemacht. Und jetzt brauche ich drei, die sich nicht fürchten. Drei, die sich nicht fürchten und etwas, das andere Bedingungen kommt noch, Moment, ja, die auch etwas für sich behalten können eine Weile, so wie ein Geheimnis. Also die nicht gleich was ausplaudern können. Drei, die sich nicht fürchten. Okay, Theo, du noch und noch eine dritte Person. Jawohl, du hast so eine schöne Mütze. Bist du traurig dahin, weil du nicht drangekommen bist? Dann kommst du auch mit vor, das ist okay. Also, ich muss euch das ganz kurz erklären. Diese Kiste hat hier vorne, wie ihr seht, eine Öffnung. Die mache ich jetzt mal frei. Und da kann man hineinschauen. Und wenn man in dieser Kiste hineinschaut, und ich weiß und ich verspreche euch, da ist wirklich was drin, kann man das vielleicht auch schlecht erkennen. Aber, und was sich in der Kiste befindet, das solltet ihr genau hingucken. Und jetzt kommt das Interessante. Ihr müsst das für euch behalten. Ihr dürft das erstmal noch nicht verraten. Also, Und selbst, wenn du es nicht erkennen kannst, also mir ist das auch schon passiert, darfst du nicht sagen, ich sehe noch nichts, sondern einfach nur stiller sein, okay? Wer von euch will einen Anfang machen? Okay. Kommst du bis ran? Warte, ich helfe dir. Schön reingucken. Vielleicht auch nur das andere Auge, wenn du es nicht gleich erkennen kannst. Okay. Gut, darfst dich wieder hinsetzen. Und schön, und auch nicht Mutti verraten, ne? Also das geht gar nicht. Oder Oma. So. Mir Brillenträger haben das gar nicht so einfach. Guck nochmal, vielleicht ist das ja noch besser. Aha, okay. Aber schön für euch behalten. Ich frage euch nachher. Okay. So, wir stellen es her. Bleibt mal noch stehen. Also alle, die jetzt nicht reingeguckt haben, die fragen sich vielleicht, was sich in der Kiste befindet. Aber keine Angst, wir werden das später noch auflösen. Zunächst aber wollen wir uns dem Text widmen, den wir uns heute etwas genauer anschauen wollen. Wer von euch Kindern weiß, in welchem Evangelium die Weihnachtsgeschichte am ausführlichsten beschrieben ist? Und weil ich wusste, dass sich jetzt so viele melden, frage ich mal, wer ist denn für die Weihnachtsgeschichte, apostelische Quatsch, in Lukas 2, wer von euch ist für Lukas 2, da hebt mal die Hand hoch. Da, wo die Weihnachtsgeschichte am ausführlichsten beschrieben ist. Also alle, die sich jetzt gemeldet haben, haben recht. Lukas 2, Christus, das Kind in der Krippe. Aber ich habe mir die Frage gestellt, man hört die Weihnachtsgeschichte ja nach Lukas jedes Jahr und es begab sich aber und so weiter. Aber beginnt die da wirklich in diesem zweiten Kapitel? Kinder, wie lange wächst ein Kind im Bauch einer Mutter? Wer weiß das? 9 Monate. Richtig, 9 Monate. Also beginnt ja eigentlich die Menschwerdung Jesu schon einige Zeit vorher. Und in dieser Zeit vorher ist es manchmal Tag und manchmal Nacht. Ich habe uns so eine dunkle Tafel mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Und weil wir in dieser Adventszeit von so vielen Lichtern umgeben sind, in den Häusern oder an den Häusern, in den Fenstern Sterne sehen, habe ich gedacht, ich nehme einfach mal eine dunkle Tafel. Und weil man Sterne sieht, mache ich auch mal 2 dran, okay? Wer von euch kann die sehen? Oh, ihr habt ganz schön viele Blinde hier. Okay, gut. Schön. habe mich also für dieses Rückwand entschieden, damit wir diese kleinen Sterne da oben anhängen können. Denn es war damals ein ganz normaler Tag oder vielleicht auch ein ganz normaler Abend. Wir befinden uns in einem Haus. Mal ehrlich, sieht das wie ein Haus aus? Nee, hä? Was fehlt denn da? Was kann man denn machen? Moment, was kann man denn machen, wenn man in einem Haus ist? Ja? Und? Was willst du spielen? Aha, Duplo spielen. Okay, dort hinten hat sich noch jemand gemeldet?
Nein.
Ja? Theo? Feuermann, aha. Wisst ihr, manche kennen auch einfach nur, wenn sie im Haus sind, aus dem Fenster gucken. Deswegen haben wir schon mal ein Fenster und wir sehen, dass es finster ist, dass es Nacht ist. Aber sieht es wirklich so ein Haus schon aus in, was fehlt denn dann noch?
Die Räume.
Die Räume. Wir nehmen mal einen Raum, wo schläft man denn eigentlich in? Richtig? Auf dem Fußboden, oder? Da, ein Glück, dass ich dich habe. Natürlich, in einem Bett habe ich uns mitgebracht. Es gibt auch Leute, die haben dann noch ein Sofa. Habe ich uns auch mitgebracht. Je nachdem, wie man da schon... Und was fehlt noch? Vorhin habe ich Kochen gehört. Wenn man was gekocht hat, nimmt man das ja nicht und schüttet es weg, sondern man isst es. Und da setzt man sich an den... Richtig. Genau. Und wenn ich sage, an den Tisch setzen, was fehlt da noch? Bist du sicher? Stimmt. Stimmt ganz genau. Ich habe uns natürlich auch Stühle mitgebracht. Aber wenn wir von Essen gesprochen haben, fehlt noch das Essen, wa? Das mache ich jetzt dran. Also einen Krug. Was da drin ist, wissen wir nicht. Manche mögen Wasser. Manche mögen Saft und einen Korb, den man zu Hause bitte nicht runterschmeißt. Das passiert nur hier, wenn man das was vorne steht. Der Teller fehlt auch. Na, ich habe ja auch nicht alle Tassen im Schrank, dann habe ich auch keine Teller heute mit, von daher. Aber wenn man Essen kocht, muss man es natürlich auch kochen. Und dann gibt es noch welche, die haben tatsächlich einen Beistelltisch. Stelle ich mal hierher, man kann es auch als Nachttisch sehen, ist egal. Jetzt haben wir schon ein bisschen so das Ganze hier hergestellt. Es war also ein ganz normaler Tag oder eben Abend. Und woran merkt man, dass es Abend ist? Natürlich, wenn man aus dem Fenster schaut und draußen ist dunkel. Es gibt ein paar wenige Stellen auf dieser Welt, dass es nachts nicht dunkel. Aber egal, meistens ist es finster. Es war ein ganz normaler Tag. Und so ein Haus ist schön, aber was fehlt noch? Die Leute, die da drin wohnen, natürlich. Und da habe ich uns eine junge Frau mitgebracht. Die haben wir hier. Und die Frau, die hatte im Haus etwas zu tun. Übrigens, das haben Frauen meistens. Und für sie muss man sagen, für die Frauen, die immer was zu tun hat, wir Männer, die müssen wir einfach dafür lieb haben. Das ist ganz wichtig. Ja, sie hier war eine junge Frau und für sie war es ein absolut unauffälliger und gewöhnlicher Tag. Nichts deutete auf irgendetwas Besonderes hin, das Übliche halt. Diese junge Frau war verlobt und freute sich wohl ganz besonders auf das gemeinsame Leben mit ihrem zukünftigen Mann. Und sie war sehr verantwortungsvoll, eigentlich waren beide sehr verantwortungsvoll im Umgang in dieser Zeit miteinander. Sie hielten sich nämlich an Gottes Gebote. Keusch und züchtig waren sie, so sagte man das früher. Das heißt also, alles, was nach Gottes Willen in die Ehe gehört, wie das miteinander schlafen oder einfach nur zusammen wohnen, das fand vorher nicht statt. Denn beide wollten Gott gehorchen. Wenn ich von beide rede, da fehlt natürlich noch der Mann. Und den habe ich natürlich auch mitgebracht und den setze ich mal hier ein bisschen an die Seite. Nun, dieser Mann heißt Josef. Da er aber eigentlich bei dem, was passiert in der Geschichte, die wir heute hören, nicht dabei ist, sondern nur mit Namen erwähnt ist, dann mache ich mal ausnahmsweise den ganz hier an die Seite. Nur, dass wir wissen, okay, der gehört mit dazu. Tja, Und tatsächlich, wenn wir in der Bibel davon lesen, dann erfahren wir erst jetzt, nachdem wir das alles mitbekommen haben, wie diese Frau heißt. Weiß jemand von euch, wie die Frau heißt? Oh, ihr seid cool. Na? Ja, du. Richtig, Maria. Ich finde das cool, weil meine Frau heißt auch Maria. Na? Also, das ist die Maria. Und wodurch erfahren wir das, dass sie Maria heißt? Es wird ein Engel gesandt. Ein Engel zu dieser Frau, zu dieser jungen Frau. Wisst ihr, dieser Engel hatte den Namen Gabriel. Gott sandte ihn. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass die Bibel, und das finde ich so wunderbar, ganz großen Wert auf die wichtigen Dinge legt. Und manchmal sind die auch ganz winzig und klein, unscheinbar. Und das verstehen wir manchmal gar nicht. Da haben wir zum Beispiel die Zeitangabe, wo es heißt in Lukas 1, Vers 26, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Was es mit diesem sechsten Monat auf sich hat, das erkläre ich euch später noch. Aber gesandt, wie steht's da? Nach Galiläa. Nein, nicht Judäa, dort wo Jerusalem liegt, dort wo das Leben tobt. Galiläa, das war die Gegend, die die Jerusalemer ganz sehr verachteten. Wo sie auf die Leute herabschauten. So wie wir manchmal auf Menschen oder Landstriche herabschauen, wo die denken, das sind einfachere Leute. Also ich meine jetzt nicht, wir und Frauenhain sind unmittelbar an der brandenburgischen Grenze, da sagen wir, die aus Brandenburg, ne? Nein, aber überlegt mal, wie schlecht immer die Ostfriesen wegkommen. Und das sind ganz liebe Leute, kenne ich welche. Und auch da gibt es Menschen, die Jesus nachfolgen. Aber wisst ihr, man konnte die Leute in Galiläa ganz einfach erkennen, denn sie hatten eine Sprache, die sie verriet. So wie die im Erzgebirge anders reden als die in Berlin, verrät die Sprache ein, wo man herkommt. Aber wie gesagt, dort wohnten Heiden und deswegen verachteten die Jerusalemer die Leute in Galiläa. Und dann fällt ganz besonders auf, dass der Engel Gabriel nicht nur nach Galiläa, diesen Landstrich, kommt, sondern tatsächlich in so ein ganz kleines Kaff. Kennt ihr den Begriff? Ja, aber. Und weil ich dachte, wenn ich das sage, dann brauchen wir auch so ein ganz kleines Kaff. Mach ich mal hier oben dran. Und dieser Ort, dieses Örtchen, hieß Nazareth. Es war 90 Kilometer von Jerusalem entfernt. Später in der Bibel heißt es dann auch noch einmal, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aber wo Gott hinsendet, dort geht der Engel auch hin und selbst an einen solchen Ort. Was denkt ihr, wie viele Leute dort gewohnt haben? Schätzt mal.
19.
Gut, ganz bestimmt waren so viele dort.
30.
Oh, hat jemand ein bisschen mehr?
100.
400. Muss ich jetzt die zu den 30 dazu zählen? Also 80, 30, war richtig, oder? Du noch, was willst du sagen?
39.
Okay, Theo?
80.
Oh, ihr seid aber ganz schön spärlich, ja, okay.
600.
Okay, 600?
500.
Dann sind wir bei 580. Okay, aber ich muss euch sagen, eine Antwort war richtig. Es sind ungefähr 400 Leute gewesen. Eigentlich ein kleiner Ort. Ich weiß nicht, wie viel hat auf Chemnitz, wie viele Einwohner? Und die Fähr? 1400. Naja, also wenn Nazareth schon gerade so Stadt genannt wird, dann wäre Dorf Chemnitz ja nun schon Großstadt. Ne? Also was denkt ihr, warum gerade der Engel nach Nazareth kommt? Ich will es euch verraten. Es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum genau nach Nazareth. Nämlich, das finden wir schon im Alten Testament, im Jesaja. Da finden wir Hinweise darauf und Engel Gabriel kommt also her. Und was tut er? Er redet mit Maria. Und was sagt er? Er kam zu ihr und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Klingt komisch, oder? Seltsamer Gruß. Ja, das war es damals schon. Und wie reagiert Maria? Was tut sie? Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Nein, sie erschrickt. Sie erschrickt sehr. Und was ich erstaunlich finde, sie erschrickt nicht über ein helles Licht, nicht über ein glänzendes Gewand oder das Aussehen. Nein, die Bibel sagt es uns ganz genau. Sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Was passiert, wenn man noch erschrickt? Was hat man denn hinterher meistens? Komisches Gefühl? Angst. Ein Glück hat niemand von euch Schiss gesagt, das darf ich nämlich nicht sagen hiervon. Aber richtig, da hat man Angst. Maria hat Angst. Sie, diese junge Frau, ist doch logisch. Und wer von euch hätte Angst gehabt? Hand hoch, Frage an alle. Also, ist interessant, wie wenig Erwachsene sich melden. Ich hätte mich gefürchtet, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, sehr. Mir wäre irgendwas auf Grundeis gegangen. Und in diese Angst hinein spricht der Engel Gabriel. Ich denke, dass er das ganz vertrauens- und liebevoll gesagt hat, das, was wir jetzt hier lesen. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Er sagt ihr etwas unendlich Schönes. Zuerst will er ihr die Angst nehmen. Fürchte dich nicht, Maria. Ja, Gott sieht sie. Er will ihr etwas anvertrauen. Er meint sie ganz persönlich. Und dann heißt es, du hast Gnade gefunden. Aber das ist noch lange nicht alles. Und weil das so entscheidend und wichtig ist, nun, deswegen möchte ich es wörtlich vorlesen, oder ihr könnt es auch mitlesen, was jetzt hier gleich steht, ab Vers 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron des Vaters Davids geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, und das habe ich ein bisschen länger als ihr das jetzt konntet, umso mehr habe ich gestaunt. Erstaunt, was tatsächlich für eine unheimlich geballte Ladung in diesen Versen steckt. An Informationen, aber auch an Vorhersagen. Das war sicherlich für diese Maria auch so viel, dass sie es bestimmt gar nicht alles sofort fassen konnte. Aber eines hatte sie deutlich verstanden. Siehe, du wirst schwanger werden. Oh, Entschuldigung. Sind wir noch nicht, aber egal. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. So haben wir es vorhin gelesen. Also das war irgendwie schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wie soll das zugehen, dachte sie. Ich bin zwar verlobt. Und in dieser Zeit damals in der Bibel bedeutet es noch was ganz anderes als heute. Also es gab einen gültigen Ehevertrag. Man war einem Mann fest versprochen. Aber Josef hatte sie noch nicht zu sich geholt, zu sich nach Hause, wo die Ehe vollkommen wurde. An dieser Stelle muss ich euch sagen, habe ich gestaunt. Wie soll das funktionieren? So dachte Maria. Sie sagt nämlich nicht, wichtig, sie sagt nicht, es kann doch auch nicht sein. Oder nie im Leben. Oder noch deutlicher, das wird ganz sicher nicht passieren. Oder heute sagen junge Leute, findet nicht statt. Nein. Ich staune deshalb über die Maria, weil sie glaubt. Diese junge Frau. Nicht unglauben wie bei Zacharias, dem Priester, als ihm sein Sohn Johannes, der Täufer, angekündigt wird. Nein, Maria glaubt den Engel und deswegen spricht sie ehrfürchtig. Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Sie bezweifelt jetzt nicht, dass es passiert, sondern sie fragt voller Ehrfurcht einfach, weil es ihre Vorstellungskraft übersteigt. Und so sagt dieser Engel Gabriel, und auch das will ich euch vorlesen oder ihr mitlesen, wie es geschrieben steht. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist übrigens eine ganz präzise Antwort, ohne ganz viele Einzelheiten. Das ist nicht einfach zu verstehen, weil es ein Wunder bleibt, genauso wie das Wunder bei Zacharias und Elisabeth, den beiden schon alten Menschen, die noch Nachwuchs bekommen. Und ein solches Wunder, muss ich euch sagen, das kann man nur im Glauben annehmen. Und deshalb sorgt dieser große, allmächtige Gott für uns. Er hilft uns beim Glauben. Und gerade hier bei Maria. Und das dürfen wir an dem erkennen, was unmittelbar danach wir in der Schrift weiterlesen können, was der Engel zur Bekräftigung sozusagen nachschiebt. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn Gott ist kein Ding unmöglich. Haben wir hier nicht. Es ist hier nicht fett gedruckt, bei mir schon. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, so ist das. Bei Gott ist nichts unmöglich. An dieser Stelle fiel mir bei der Vorbereitung ein Lied ein, was Christfried Schmidt immer mit den Kindern singt. Was bei den Menschen unmöglich ist. Na? Und ich muss euch sagen, ist ja nicht von Christfried Schmidt, es stimmt tatsächlich, was Theo Lehmann und Jörg Swoboda da vertont haben. So ist es auch. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und diese Maria glaubt das. An anderer Stelle der Bibel, da wird auch wie vom Josef berichtet, dass sie beide als gerecht bezeichnet werden. Denn sie kannte diesen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat, der seine Geschöpfe liebt, der mitbekommt, wer ihm folgt, der den Gehorsam seiner Kinder wahrnimmt. Maria kannte nicht nur diesen Gott, sie lebte auch tatsächlich nach seinem Willen. Und genau an dieser Stelle dürfen wir sehr wohl mit großem Staunen auf Maria schauen. Warum? Weil sie diesem Gott auch gehorsam dienen will. Denn es heißt weiter in dem letzten Vers für heute, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie findet ein volles Ja zu diesem Weg. Es ist beziehungsweise wird für sie kein einfacher. Das beginnt schon mit der Überlegung ihres Verlobten, dass er sie verlässt. Aber auch da greift Gott ein, das ist heute nicht dran. Und sie, Maria, möchte Gottes Willen tun und ihm gehorsam sein. Und dann verlässt sie der Engel. Ich werde ihn mal hier auch unten an die Seite packen, weil er gehört ja zur Geschichte dazu, aber steht eben nicht im Mittelpunkt. Und dann verlässt sie der Engel. So viel zu unserer Geschichte. Und ich finde das richtig prima, wie ihr mitgemacht und durchgehalten habt. Und weil das alles, was hier passiert, ein Grund zur Freude ist, möchte ich mit euch gemeinsam mein Lieblings-Adventslied singen. Das wird am Klavier begleitet. Freue dich Welt, Lied Nummer 26. Also ihr seht dann unten die 26, aber ihr seht den Text hier vorn. Und dann denken wir noch kurz nach.
Weil Christ ihn hat gefällt.
Wenn wir jetzt noch nachdenken wollen, was uns diese Geschichte noch zu sagen hat, so sollen uns dabei drei Überschriften begleiten. Erstens, Gott geht ungewöhnliche Wege. Zweitens, Gott bricht niemals sein Wort. Und drittens, wie gehen wir mit diesem Gott um? Gott geht ungewöhnliche Wege. Wie hieß die Stadt, in die der Engel kam? Sehr schön aufgepasst. Prima, freue ich mich. Aber ausgerechnet Nazareth, dieses Nest oder dieses Kaff, gerade mal so Stadt und dann auch noch in Galiläa verachtet. Wie viele Leute wohnten dort? 400, richtig. Völlig unbedeutend. Und eigentlich im Alten Testament nicht wirklich bekannt. Unterste Stufe also. Aber genau das sind Gottes ungewöhnliche Wege. Wege der Niedrigkeit. Genauso wie das Wesen des Gottessohnes, was uns Paulus und Timotheus in Philipper 2, Vers 8 beschrieben haben. Er erniedrigte sich selbst. Gott begab sich zu uns, er ist sich nicht zu schade, er will auch die erreichen, die sich abgehängt fühlen oder vielleicht ausgestoßen. Und ein weiteres. Gott kann Engel benutzen, so wie hier den Engel Gabriel. War das richtig, Gabriel? Okay, schön, wenn ihr aufpasst. Und ich muss euch sagen, heutzutage wird unheimlich viel dummes Zeug über Engel erzählt. Viel mehr und noch falscher, ist eigentlich grammatisch nicht richtig, ne? Es gibt nur falsch, als wir es in der Bibel lesen. Und ich muss euch sagen, an dieser Stelle bleibt es einfach ein Geheimnis, auch wenn es Wirklichkeit oder Realität ist. Eben ungewöhnlich. Und ich denke, an dieser Stelle dürfen wir das einfach stehen lassen und wollen es einfach glauben. Auch das gehört zu Gottes ungewöhnlichen Wegen. Und jetzt muss ich mal fragen, Hand hoch von euch, wer weiß ganz genau, wer die Eltern von Maria sind? Da bin ich sehr erstaunt, dass eure Hände hochgehen, weil das wäre deshalb sehr erstaunlich, weil die Bibel weitgehend dazu schweigt. Sie stammt aus eigentlich uns unbekannten Kreisen, also was den Vater auf jeden Fall betrifft. Aber sie ist eine junge und wirklich gottesfürchtige Frau. Und nicht nur, dass sie ihre Herkunft weitgehend unbekannt bleibt. Was hat diese Maria denn vorzuweisen? Welche Leistungen? Womit kann sie punkten? Nix. Oder wie wir bei uns sagen, nüscht. Nix, gar nichts. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Folgendes erkennen. Ihre Fähigkeiten und Taten sind nicht ausschlaggebend. Zu Gottes ungewöhnlichen und erstaunlichen Wegen gehört es, dass nur eines zählt. Und das finden wir in Vers 30. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und weil allein Gottes Gnade das Entscheidende ist, wollen wir uns das auch immer wieder vor Augen halten. Nicht Leistung, nur Gnade. Und wenn wir von ungewöhnlichen Wegen sprechen, dann ist doch das Ungewöhnlichste, wie Gottes Sohn zur Welt kommt. Stichwort Jungfrauengeburt. Für die meisten Menschen aller Zeiten ist es unglaublich, also nicht zu glauben, zum Zweifeln und zum Hinterfragen. Und für die allermeisten zum Ablehnen. Selbst für welche, die wenigstens oder gerade noch diesen Gott in ihrem Leben zulassen. Dabei wird aber vergessen, dass dieser Gott viel größer ist, größer als alles Denken und Verstehen. Und so wollen wir doch diesem allmächtigen Herrn, der allein durch sein Wort, so wie wir es im 1. Mose lesen, Schöpfer allen Lebens ist, zutrauen, auch und gerade auf diese vollkommene Weise zu seinem Ziel zu kommen. Auch dieser ungewöhnliche Weg ist tatsächlich nur im Glauben zu fassen, anzunehmen. Und dann verrate ich euch noch eins. Wer die Verheißungen im Alten Testament bei den Propheten ernst nimmt und ernst nahm, der hat dieses Geschehen schon Jahrhunderte vorher angekündigt bekommen. In Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und damit erfüllt Gott ganz zuverlässig sein Wort. Und so sind wir eigentlich schon bei unserem zweiten Punkt. Gott bricht niemals sein Wort. Frage an euch, kann Gott sein Wort überhaupt brechen? Wer ist für nein? Und dann müssten alle Hände hochgehen. Ja, es ist so, dass Gott so heilig und ohne Sünde ist, dass er nicht lügen kann. Und weil keine Unwahrheit in ihm ist, bricht er auch sein Wort nicht. Und deshalb ist es für uns heute eigentlich schön zu wissen und gleichzeitig für ganz viele ein riesiger Trost. Gott hält sich an sein Wort. Selbst uralte Verheißungen deuten auf den Messias hin und tatsächlich beginnt das schon im 1. Mosebuch, Kapitel 49. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Dann gibt es noch ein paar andere Hinweise in 2. Samuel 7, Psalm 2, Daniel 7. Und viele dachten, dass das überhaupt nicht wahr wird. Für viele war das nicht vorstellbar. Und doch, Gott bricht sein Wort nicht. Er erwählt, wie vorhin in Jesaja 7 beschrieben, die jungfräuliche Maria. Der Heilige Geist als eine der drei Personen Gottes, also Gott selbst, vollbringt die Neuschöpfung, sodass ohne menschliches Zutun ohne menschliche Vaterschaft ein Sohn geboren wird. Dieses Kind ist damit als Gottes Sohn auch selbst Gott seiner Herkunft nach. Auch, dass er, wie Gottes Wort verheißt, Sohn Davids ist. Das verwirklicht Gott durch die Ehe der Maria dann mit dem Josef. So wird er in diese Davids-Familie eingegliedert. Ein Reich ohne Ende wird verheißen und nicht nur im Danielbuch. Und da müssen wir immer wieder merken, an ganz vielen Stellen, Gott bricht niemals sein Wort. Auch der Engel sagt das der werkenden Mutter, als Gabriel zu Maria kommt, wo Elisabeth die Unfruchtbare schwanger wird. Und genauso tritt es ja dann auch ein, denn sie ist schon im 6. Monat. Kinder, wer von euch ist der Meinung, dass man im 6. Monat schon das Bäuchlein bei der Mama sieht? Mal Hand hoch. Also ich würde mich melden an eurer Stelle, weil das ist sowas von richtig. Es gibt ein paar wenige Frauen, da sieht man das nicht, aber Ausnahmen, ja. Ja, tatsächlich. Wie begann unsere Geschichte? Jetzt brauchen wir mal genau. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt. Und das finde ich so genial. Gott bindet sich gerade mit dieser Zeitangabe an sein Wort. Bis heute gilt es für jeden suchenden und angefochtenen Menschen das, was der Engel sagt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das steht nicht nur an dieser Stelle in der Bibel. Wir finden es schon am Anfang der Bibel, 1. Mose 18, Vers 14. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und wenn das so ist, dann müssen wir uns die Frage des dritten Punktes stellen. Wie gehen wir mit diesem Gott um? Oder besser, was hat dieser Abschnitt uns heute zu sagen? Ich muss euch sagen, leider nur ein paar wenige Dinge, weil wir eigentlich erkennen müssen, dass Gottes Wort so unausschöpflich ist. Es ist Wahnsinn, könnte man fast sagen. Dass es von Zusagen Gottes nur so, wie Rudolf Möckel immer sagt, strömt. Welche sind das? Nun, Gott scheut sich nicht, das von allen Verachtete genauso in seine Liebe und Zuwendung einzubeziehen. Das haben wir vorhin bereits gehört. Und dann frage ich mich, wie oft sind wir Menschen an dieser Stelle aber hartherzig und abgrenzend? Wie oft bin ich es? Aber dieser große und allmächtige Gott ist sich nicht zu schade, genau dahin zu gehen, wo andere einen Bogen machen. Und das soll uns den Blick und unser Herz nicht nur weiten, das darf auch einen jeden Einzelnen trösten, der meint, ich werde nicht gesehen oder ich bin zu unbedeutend. Nein, so ist es nicht. Diese Klitsche in und von Nazareth wird Heimat des sich erniedrigenden Gottessohnes. Und deshalb sieht er auch dich, einen jeden Einzelnen, und du bist ihm keineswegs egal. Und eine weitere Zusage finden wir bereits in der Ansprache des Engels. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Ungewöhnlicher Spruch hatten wir vorhin gesagt, den wir dennoch uns kurz anschauen wollen. Mit sei gegrüßt, da könnte man ja auch denken, guten Tag. Ja, es ist ein Gruß. Natürlich ist er das auch. Umgangssprachlich schon, aber wenn man genau hinschaut, ist es noch viel, viel mehr. Es bedeutet im Urtext, freue dich. Haben wir vorhin gesungen. Im Sinne des Alten Testaments von deiner Erlösung ist nahe. Freue dich, der Herr will bei dir wohnen. Er will dich begleiten. Er will dir ganz nahe sein. Und dann haben wir, du Begnadete. Das bedeutet, alles, was kommt, wird unter das Vorzeichen der Gnade gestellt. Der Herr ist mit dir. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn Gott genau das einem Menschen zuspricht oder zusprechen lässt. Du bist nicht allein. Ich stehe an deiner Seite. Und vor allem, ich schütze und bewahre dich. Und egal, wo du hingehst, ich bin bei dir. Und dann, das ist mir ganz wichtig, wird hier in diesem Text mit einer falschen Vorstellung aufgeräumt, nämlich mit der, dass wir etwas leisten müssen. unsere Mühe bringt uns voran. Nein, von Gott beauftragte Menschen wie diese Maria handeln nicht wegen ihrer vorbildlichen Eigenschaften oder herausragenden Taten. Voraussetzung für das Handeln Gottes ist nicht Leistung, sondern allein seine Gnade. Uns bleibt also nur in Anführungsstriche gesetzt, uns seinem Willen unterzuordnen und bereitwillig zu dienen. Und das meinen die Worte, die diese Maria sagt: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Ihm, Gott, zu vertrauen und festzuhalten, dass sein Plan richtig ist und auch zustande kommt, so wie der Wunsch Maria im schon zitierten Vers 38: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und deshalb ist auch der Abgang des Engels überhaupt nicht spektakulär. Der Engel schied von ihr. Das habe ich vorhin gar nicht mitgelesen. Ich habe es euch nur gesagt. Und warum ist es so einfach? Logisch. Weil der Engel eben nicht im Mittelpunkt steht, sondern weil die Wichtigkeit der Worte dieser jungen Frau, dieser Maria, das Entscheidende sind, was wir uns merken sollen. Maria beugt sich unter dem Willen Gottes und will damit sagen, es ist notwendig und wichtig, dass wir auf Gott schauen und ihm allein in allem, in wirklich allem vertrauen. Aber noch eines will uns Lukas 1 mit auf den Weg geben und endlich kommt er dazu, hat das was mit dieser Kiste zu tun. Es hat mit den Worten des Engels Gabriels an Maria zu tun, die wir im Vers 31 finden, wo es heißt: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen, wie war der Name? Genau, Jesus geben. Da haben wir's. Wer genau zugehört hat, hat mitbekommen, dass in den Verheißungen der alten Propheten, also sprich im Jesaja 7, Vers 14, was wir auch hier vorhin gesehen haben, ein anderer Name erwähnt ist. Wer weiß den? Sehr schön. Also über dich freue ich mich wirklich. Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Immanuel ist sozusagen, ich sag's mal anders, die geistliche Bezeichnung des Gottessohnes. Denn das war Jesus in echt. Das war er tatsächlich. Aber warum dann der äußerliche Name Jesus? Nun, weil Jesus in der griechisch-lateinischen Form Joshua oder Yeshua heißt. Und das bedeutet nichts weniger als Retter, Messias. Der Heiland, auf den alle gewartet haben und den wir alle brauchen, der den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und das Wort aus Philipper 2 war vorher noch nicht ganz vollständig. Deshalb jetzt: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und deswegen habe ich das auch immer wieder mit dabei, wenn ich hier mit meiner Tafel unterwegs bin. Der Gekreuzigte, der unsere Schuld auf sich nimmt. Und weil Gott ihn aus dem Tod herausgerissen hat, Jesus am dritten Tag auferstanden ist, will er auch dein Retter sein. Vielleicht ruft er dich gerade heute. Und die Kiste? Jetzt die Auflösung. Jetzt muss ich mal fragen: Was habt ihr vorhin erkannt? Was habt ihr vorhin gesehen? Dunkelheit? Luft? Auch Dunkelheit, Theo? Nix. Ein Wort mit X. Nix. Und da muss ich euch sagen, häufig ist es genauso mit dem Geschenk, was Gott uns macht. Mache ich einfach mal die Schleife ab. Nämlich, Gott macht uns ein Geschenk. Und häufig ist es so, dass, jetzt muss ich es an die Seite stellen, okay, dass erst Gottes Licht in unser Leben hineinscheinen muss. Manchmal ist das ziemlich hell, damit wir erkennen, was wirklich das Geschenk ist und was wichtig ist. Und jetzt würde ich die vorhin vorne waren, noch mal bitten, nach vorne zu kommen. So. Und jetzt würde ich euch mal bitten, reinzugucken, was ihr seht. Hat mehr als drei Buchstaben, oder? Was habt ihr gesehen? Das Kreuz. Will ich euch zeigen. Ich habe nämlich hier innen ein Kreuz reingeklebt. Und wenn man diesen Rand beleuchtet, phosphorisieren, dürft ihr euch wieder hinsetzen, wenn ihr möchtet. dann kann man dieses Kreuz sehen. So ist es ganz häufig mit dem Geschenk Gottes. Erst wenn das Licht Gottes in unser Leben leuchtet, wenn wir diese Lampe des Lichtes Gottes haben, dann erkennen wir das, was uns schenkt, diese Zusage des Kreuz. Und dann begreifen wir auch die Verheißung, die ganze Zeit über unserem Leben, über diesem Geschenk, wenn wir diesem Retter das Anvertrauen steht, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist die eigentliche Weihnachtsbotschaft. Und sie zieht sich von der Ankündigung der Geburt hier bei Maria über den Zuspruch bei den Hirten auf dem Feld, wenn du es willst, bis in dein Leben hinein. Lass es uns einfach nochmal gemeinsam sagen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also wir sind hier nicht 400 und wir sind auch nicht bloß 38. Aber ihr könnt es bestimmt lauter. Okay, wir machen es nochmal. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Diese größte Verheißung, die uns Gott schenkt, als größtes Geschenk an uns, wenn wir es bei diesem Karton auch so sehen, die haben wir nicht sofort erkannt, weil es um uns zunächst dunkel ist. Und deshalb kann ich euch nur bitten, lasst Gott und sein Wort in euer Leben hineinkommen und Licht werden, damit genau das aufleuchten kann und diese wunderbare Verheißung über unserem Leben steht. Und wir sagen es noch ein letztes Mal gemeinsam. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und zwar ist es das Lied Macht hoch die Tür. Und ich weiß nicht, schaffen wir alle Strophen? Es sind 5. Haltet ihr noch durch? Aber wenn wir durchhalten, bei der 5. Strophe bitte ich euch mal genau drauf zu achten. Die 5. Strophe, wenn wir sie singen, da würde ich mir sehr wünschen, wenn das ein Bekenntnis von euch ist.